Wir haben für Leute, die sich regelmäßiger mit unseren politischen Auffassungen auseinandersetzen wollen, auch eine Gelegenheit, das wöchentlich zu tun. Wer da Fragen hat, vielleicht auch, weil heute was offen bleibt oder so, der soll einfach eine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kriegt er alles Nähere mitgeteilt. Was, wann, wo. Und es gibt im Sommer ein paar besondere Angebote, sich politisch auseinanderzusetzen und auch weiterzubilden. Dazu gibt es hier so einen Zettel, den man sich mitnimmt, der heißt Angebote zur Diskussion. Da gibt es Wochenendseminare, nenne ich das mal, Sommerschule nennt sich das, zu Steuern und Staatsschulden, zu Kredit. Und dann startet im August ein Diskussionstermin, Einführung in die Kritik des Kapitalismus anhand des Textes Arbeit und Reichtum. So, das waren die Ansagen. Und da ist eine Kasse, Spendendose. Kommt schlecht an.
Nein, das war jetzt. Ach so.
Hauptsache, es kommt was rein. Ja. Wir wollen heute zur Diskussion stellen, was wir da in Form eines umfänglichen Flyers in Sachen TTIP vermeldet haben. Das Ding ist ja 2 Seiten lang. Wir können sofort in die Diskussion von den Thesen da einsteigen, wenn es denn schon was gibt. Er liegt auch für Interessenten noch aus. Ich kann aber auch so ein bisschen reinleiten ins Thema. Ach so, ich mache noch eine Ansage. In dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt gibt es 2 Aufsätze, die sich mit dem Thema transatlantisches Freihandelsabkommen auseinandersetzen. Der eine Aufsatz setzt sich mit eben diesem Vertragsvorhaben zwischen Europa und den USA auseinander. Der andere Aufsatz setzt sich mit zentralen Argumenten der TTIP-Kritiker auseinander. Wer das ausführlicher nachlesen will, die Hefte gibt es hier und die sind auch extrem günstig, im Notfall sogar umsonst zu haben. Ja, gibt sofort den Wunsch, mit irgendwelchen Widerworten oder Fragen oder so zu diesem Flyer einzusteigen. Ja gut, dann fädel ich das ein bisschen ein. Wir haben uns in diesem Flyer erstmal eingeschossen auf die Hauptargumente, mit denen insbesondere in Deutschland Politiker für dieses Freihandelsabkommen Werbung machen bei ihrer Bevölkerung. Das ist für sich ein interessanter Vorgang, was da passiert. So ein Freihandelsabkommen wie dieses TTIP, das ist nämlich für sich eine Sache, mit der bekommt der normale Mensch in seiner Lebensführung eigentlich nie was zu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar. Wer von uns kriegt schon mal mit nicht-tarifären Handelshemmnissen zu tun? Es laufen einem manche unangenehmen Zeitgenossen über den Weg, aber die eher nicht. Das ist etwas, das es sowieso nur zwischen Staaten gibt und für die großen Konzerne, die wirklich grenzüberschreitend Handelsgeschäfte machen, in den USA und in Amerika gleichzeitig tätig und Europa gleichzeitig tätig sind. Dasselbe gilt für so etwas wie die in der öffentlichen Diskussion stehenden sogenannten Schiedsgerichte. Kein normaler Mensch wie du und ich wird da jemals vor diesem Gericht irgendwas anzumelden haben. Das sind Instanzen, die sind sowieso bloß für die Rechtsabteilung der multinationalen Konzerne was Wichtiges. Aber der deutschen Demokratie ist es wirklich dran gelegen und den deutschen Politikern, denen gelingt es sogar, diesen Stoff ihrer Politik ihren Bürgern ans Herz zu legen. So als wäre das unmittelbar etwas für sie. Und mit den Argumenten, mit denen die das machen, da haben wir uns auseinandergesetzt, und zwar in gewisser Weise in gegenläufiger Absicht. Wenn man die sich nämlich mal vorknöpft, kommt ganz was anderes heraus, als etwas, was einem das Herz erwärmen könnte. Das erste und am meisten breitgetretene Argument europäischer und deutscher Politiker für dieses Freihandelsabkommen heißt, dann kommt es zu mehr Wachstum. Und das sagen die einen lieben langen Tag lang und erwarten einfach, dass der normale Mensch sagt, gut, kommt zu mehr Wachstum. Es gibt auch welche, die steigen so ein, ob es wirklich zu mehr Wachstum kommt, aber auch die ziehen sich den Schuh ja an. Ne? Wenn es zu mehr Wachstum käme, dann müssten sie sagen, alle Achtung. Da möchte ich mal vorwarnen, in diese Diskussion so einzusteigen als normaler Mensch und zu sagen, ja, ob das mit dem Wachstum wirklich rauskommt bei TTIP, da habe ich doch meine Zweifel. Ich möchte lieber mal sagen, konzentrieren wir uns mal auf das, was deutsche Politiker da meinen, ihren Bürgern und Bürgerinnen versprechen zu können. Was versprechen sie denn damit? Es kommt mit so einem Abkommen zu mehr Wachstum. Die versprechen doch gar nicht, die Einkommen der normalen Leute wachsen. Übrigens, das erwartet das Publikum auch gar nicht. Da irrt sich, glaube ich, gar keiner und meint, wenn die Politik mehr Wachstum verspricht, dann ist auf einen Schlag bei ihnen 10%, 20% mehr Gehalt auf dem Konto. Es wird auch nicht versprochen, die freie Zeit der Menschen wächst. Weniger lang im Büro, länger auf der Wiese. Es ist vollkommen klar, Politik verspricht, wenn sie Wachstum verspricht, das Wachstum von Geschäftstätigkeit der Unternehmen, das Wachstum von deren Gewinnen, das Wachstum der Kapitale dieser Unternehmen selber. Jetzt ist man doch gar nicht Unternehmer und Aktionär. Warum soll denn das ein Versprechen für normale Menschen sein? Das ist den Unternehmen erfolgreicher zugehen wird. Naja, da verlässt sich die Politik mit diesem Argument an die Bevölkerung darauf, dass den Leuten eine Absurdität dieses Wirtschaftssystems ganz geläufig ist. Nämlich die Absurdität dieses Wirtschaftssystems, dass nur dann, wenn bei den Unternehmen der Gewinn und das Kapital wächst, es für die normalen Menschen im Land vielleicht so einigermaßen so weitergehen kann wie bisher. Dass sie dann weiterhin ein regelmäßiges Einkommen haben, ihre Rechnungen bezahlen können und so das Leben, das sie gewohnt sind zu führen, weiterhin aufrechterhalten können. Darauf verlässt sich Politik, dass den Leuten diese Abhängigkeit, diese absurde Abhängigkeit geläufig ist und sie da einwilligen. Beim Versprechen, es kommt zu Wachstum. Unternehmen müssen wachsen, damit es bei normalen Menschen bei einer einfachen Reproduktion bleiben kann. Das ist das Versprechen von Wachstum, wenn die Politik sich ans Volk wendet. Das ganze Argument ist die Abhängigkeit der Lebensführung der Menschen davon, dass die Unternehmen mit ihrem Anliegen zu wachsen Erfolg haben. Das ist mal eine schöne Klarstellung. Und wenn man dann genauer hinhört, wenn für TTIP geworben wird, wenn die Merkel auf der Hannover Messe wieder diese Wachstumslitanei da erzählt, wir brauchen TTIP, dann kommt es zu Wachstum. Wenn man dann näher hinhört, versprechen die Politiker gar nicht, dass es dann wenigstens für die normalen Menschen so bleiben kann, wie es ist. Ich habe da was anderes gehört. Die Merkel stand neben dem Obama und sagte, wir wollen dieses Abkommen, dann kommt es zu Wachstum, nämlich zu mehr Wettbewerb. Zu mehr Wettbewerb im transatlantischen Geschäftsraum. Und Wettbewerb ist gut. Und davon wollen wir mehr. Dann hat sie noch so grinsend hinzugefügt und der Obama hat zurückgegrinst. Und manchmal gewinnen wir diesen Wettbewerb auch ganz gerne. Und was sie damit angekündigt hat, mit dieser Aussicht auf mehr transatlantischen Wettbewerb zwischen den Unternehmen und auch diesen Wirtschaftsräumen, was sie damit angekündigt hat, und das soll man wie ein Versprechen nehmen, ist ja nichts Geringeres als die Bedingung dafür, dass die Leute überhaupt ein geregeltes Einkommen haben, die wird verschärft. Die Bedingung heißt nämlich gar nicht bloß, dass die Unternehmen alle Wachstum hinkriegen, sondern dass sie eine verschärfte und erweiterte Konkurrenz erfolgreich zustande bringen. Das ist nämlich die einzige Form, in der Wachstum in dieser wunderbaren Wirtschaftsordnung zustande gebracht wird. Und was das für die Leute heißt, ist ja eigentlich überhaupt kein Geheimnis. Weil das die Politik ihnen eigentlich auch dauernd sagt, damit die Unternehmen von Deutschland aus und in Deutschland im Wettbewerb, im jetzt sogar weltmarktmäßigen Wettbewerb gewinnen können, müssen für die Konkurrenzfähigkeit dieser Unternehmen die Leute ran. Die Leute ran mit steigenden Leistungsanforderungen an sie und mit einem permanenten Druck auf ihre Einkommen, weil die sind ja schließlich die Kosten dieser Unternehmung und wenn die wettbewerbsfähig sein soll, müssen die Kosten runter.
Das eingangs gesagt hat, erstmal für eine Identität von wachstumsbezogenen Nutzen, beziehungsweise wettbewerbsbezogenen Nutzen für die eigentlichen Subjekte der Geschäftemacherei und einen auch nur theoretischen Nutzen für die Leute in Gestalt von jetzt immer heißt Arbeitsplätzen. Also für eine so heute scheinbare Identität ist auch erstmal der Zweck der Sinn dieser Agitation. Was ich jetzt im Nachhinein gesagt habe, ist das, was die Differenz, die Gegensätze ihrer freigesetzten Konkurrenzmacherei im Rahmen dieses erweiterten Marktes EU, USA und was im Gegensatz die Leute die Faktum die vergegenwärtigen haben, die abhängigen.
Ja, die wollen, dass man das wie eine Identität sieht. Die argumentieren mit dem, seht das doch wie eine Identität. Mehr Gelegenheit für Unternehmenserfolg ist doch wohl eine Gelegenheit für euren Erfolg. Was ich aber sagen wollte war, selbst da, wo es noch richtig wie eine Identität daherkommt, wie das ist doch dasselbe, wird eigentlich gar kein Hehl draus gemacht, dass es schon im ersten Schritt nicht dasselbe ist. Weil das Versprechen heißt, und man soll das mal prüfen, ob man das nicht längst geschluckt hat, ob das eigentlich geläufig ist, diese Wahnsinnsgleichung. Das erste Versprechen an der Stelle heißt, wenn die Unternehmen mehr Erfolg haben als heute, kann es bei den normalen Menschen vielleicht so bleiben, wie es ist. Das sagst übrigens auch du. Ja, du bist schon bei dem, was ich als Extra-Argument besprechen würde mit den Arbeitsplätzen. Aber das ist der Gedanke. Dann habt ihr weiterhin eine Arbeitsstelle, bei der ihr euer Geld verdient. Merkt ihr, das ist schon das Erste, die erste, was einem wie eine Gleichung angeboten wird, überhaupt keine Gleichung ist. Und dann, wie gesagt, meine ich schon, gerade bei diesem TTIP-Zeugs, gerade bei der Werbung für dieses Freihandelsabkommen, traut sich die Politik den Leuten zuzumuten. Ja, wenn euch schon einleuchtet, dass euer Leben nur geht in Abhängigkeit vom Gelingen des Wachstums, na dann leuchtet euch doch wohl auch ein, dass euer Leben nur geht mit mehr transatlantischer Konkurrenz und Konkurrenzerfolgen deutscher Unternehmen in dieser verschärften Konkurrenz.
Ist das die Quadratur des Kreises, wie gesagt, für die Abhängigen, dass sozusagen mit Verweis auf die pure Abhängigkeit ihres Lebenserwerbs von den Gewinnrechnungen der Unternehmen, wo das übrig bleibt, eben die Agitation mit dieser Abhängigkeit. Ja. Aber eben, versprechen sollen die Leute sich eigentlich nichts davon. Kann man das so fassen?
Ja, die sollen schon wieder unterschreiben, dass diese Abhängigkeit ihr Leben ist, dass das in Ordnung geht. Das ist die Wahrheit dieser Sorte von Werbung.
Sagt, das ist ein Versprechen, dann kann man ja auch schlecht sagen, man soll sich davon nichts versprechen. Ja, was du sagst, da wird mit einer Identität argumentiert, mit einem Nutzen, der man sich vorstellen soll, wenn gesagt wird, das bringt doch Wachstum. Die Art und Weise, wie das geht und einleuchtet, die geht ja sowieso gar nicht daran entlang, dass der Nutzen ansonsten weiter positiv ausgemalt wird. Der Verweis auf die Abhängigkeit, der ist überhaupt gar nicht nötig, weil sich in der negativen Fassung jeder kennt und unterstellt. Ohne Wachstum sind ja nicht alle schlecht dran. Und an der Stelle sagt erstens keiner, was ist denn das für ein Laden, wo, wenn nicht alles wächst, alle schlecht dran sind. Beziehungsweise hinterfragt auch keiner weiter die Umkehrung. Was ist denn das Gute daran, wenn es wächst? Was ist denn da eigentlich versprochen? Ich wollte bloß darauf hinweisen, das Einleuchtende daran, das Verfängliche, ist der unterstellte Verweis auf die Abhängigkeit in ihrer negativen Fassung.
Ich weiß jetzt nicht, was das Gegen auf jeden Fall ist. Ich habe gesagt, von der Agitation der Politik bleibt abhängig. Bleibt hängen. Der Verweis auf ihr bloßes Angewiesensein von den Kalkulationen, das große Angewiesensein ihres Lebenserwerbs von unternehmerischen Kalkulationen, das ist doch. Da bleibt doch. Da bleibt es doch, das.
Bisschen lauter Kanzler.
Da bleibt doch das.
Bisschen lauter Kanzler.
Da bleibt doch dieses Negativum.
Weil das Ding, was du mit Negativum meinst, also das ist doch die Unterstellung, die abgerufen wird. Also daraus sagen ja Wachstum, okay, habe ich nichts mehr zu tun, weil ich gehöre nicht zu denen, die Wirtschaft heißen. Dass man davon abhängt, das ist doch quasi die Unterstellung und die beruht, wenn du das mit negativ meinst, auf der Not eben halt, sich einen Arbeitsplatz zu suchen und um Geld zu verdienen. Ja, dann hast du damit recht. Wenn du sagst, Abhängigkeit sollen die sich negativ denken, da soll ich schon sagen, das ist okay, das ist mein Leben. Also von dem Wachstum der Nation hänge ich ab. Oder nicht der Nation, sondern der Wirtschaft.
Ich habe
Das sollten die, das ist halt die Überlegung bei dieser These von uns zu TTIP. Man stelle sich mal vor, die Leute treten mal einen Schritt zurück und lassen sich das so durch den Kopf gehen. Allen Ernstes ist die ganze Werbung der Politik für das, was sie da gerade anrichtet, nichts anderes als uns daran zu erinnern, dass wir auf Gedeih und Verderb von denen abhängig sind. Und wenn ich hingucke, wenn ich es prüfe, was mir da versprochen wird, wird mir eigentlich gar nicht eine Erweiterung meiner Lebensmöglichkeiten versprochen. Sondern erstens bestenfalls, dass ich es weiter hinkriegen muss. Und zweitens nicht mal das wird mir eigentlich versprochen. Wenn ich es genau betrachte, ist nämlich das Versprechen, wir werden den Wettbewerb zwischen Europa und den USA von Fesseln befreien. Das ist ja das Versprechen, das, wovon ich abhängig werde, wird riskanter. Allen Ernstes wird mir von meinen Politikern vorgelegt. Ist dir klar, wovon es jetzt abhängt, dass bei dir überhaupt was geht? Ohne dass die europäische Agrarindustrie, nehmen wir mal die, weil gerade der Milchpreis so durch die Welt geht, ohne dass die europäische Agrarindustrie auch in Amerika den dortigen Markt beherrscht erfolgreich, dort Geschäft macht, wächst, Gewinne macht und so weiter. Ja, da muss man gleich davon ausgehen, dann geht das Leben in Europa nicht so weiter, wie es geht. Ja, das sind allen Ernstes die, so gesehen sind all, ist so ein Werbeargument von Wachstum, fällt zusammen mit mehr betrachtet einer Drohung. Natürlich nicht für die Unternehmen, weil denen wird in der Tat in Aussicht gestellt. Sie sollen lockerer probieren können, den amerikanischen Agrarmarkt aufzuräumen. Umgekehrt natürlich ist es das Versprechen der amerikanischen Politik an die amerikanischen Agrarproduzenten und so weiter. Aber der normale Mensch soll sagen, ja, das ist mein Ding, weil nur so geht. Nur so geht, dass es bei mir weitergeht wie gehabt. Merkt ihr das, warum ich einleitend mal gesagt habe, mir gefällt es überhaupt nicht, dass TTIP-Kritiker an diesem Abkommen oder an diesen politischen Machenschaften, dass die sich einschießen auf den Gedanken, wir glauben der Politik nicht, dass es wirklich zu so einem Wachstum kommt. Wir haben alternative Experten bei Attac und bei Greenpeace und wo sie überall sitzen und die haben nachgerechnet, so viel Wachstum kommt gar nicht zustande. Das, an dieser Sorte Kritik stößt mir richtig sauer auf, dass die ja einsteigen in, auch sie akzeptieren an der Stelle, und gehen gedanklich davon aus, dass das seine Richtigkeit hat, dass das so sein muss, dass es das Leben der Leute sowieso bloß in Abhängigkeit von gelingendem Unternehmenswachstum gibt. Und jetzt regen sie die Menschheit mit kritischen Überlegungen auf, ob es wirklich gelingt. Das ist eine ganz schlechte Abteilung der TTIP-Kritiker. Übrigens, es ist auch total widersprüchlich bei denen, weil an anderer Stelle Greenpeace-Leute, Attac-Leute schreiben dann auch mal auf, wenn das Wachstum gelingt, was dann alles passiert. An anderer Stelle wissen sie ja dann, dass es tut. Schön Umweltflurschäden kommt, dass das was mit Arbeitsstress für die Leute zu tun hat, dass das überhaupt keine schöne Aussicht für die normalen Menschen ist, auch wenn das Wachstum gelingt. Dann möchte ich wirklich sagen, lass die Finger von so einer Sorte Kritik. Ja, gibt es zu der These noch was? Das andere Stichwort ist ja schon gefallen, da können wir auch gleich mit weiter diskutieren.
Ja, ich verstehe das nicht ganz.
Ja.
Lassen wir mal die Mathematik weg. Es geht um diesen Greenpeace-Leuten oder Attac oder Kompakt, wie sie heißen, unter anderem darum. Ein Punkt nur, dass wir einen Schutz erhalten bekommen, zum Beispiel dafür, dass keine genmanipulierten Lebensmittel eingeführt werden können. Mhm. Was ist daran schlecht? Wenn wir uns vor solchen, sag ich mal jetzt Machenschaften, vor solchen Wirtschaftsweisen schützen.
Also das Argument habe ich ja jetzt noch gar nicht kritisiert. Ne?
Nee, nee.
Du wirfst jetzt dieses Argument auf, die TTIP-Kritiker sagen, wir haben da unsere Sorgen, dass bislang in Europa noch vorhandene gesetzliche Schranken für das Einführen und Weiterverarbeiten von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und Agrarrohstoffen und so weiter, dass die abgebaut werden. Erstmal muss ich sagen, die Sorgen, die sind sachlich richtig orientiert. Die irren sich nicht. Ja, um sowas geht es bei diesem Abkommen. Bei diesem Abkommen, es ist allen Ernstes so, dass sich da diese zwei großen konkurrierenden kapitalistischen Staatenblöcke mit der Frage behalten, gibt es bei uns nicht politische Regelungen? Also mit anderen Worten, zeigen die immer wechselseitig mit dem Finger aufeinander. Es ist ja kein besonders friedlich-schiedliches Zeugs, dieses Verhandeln. Die zeigen mit dem Finger aufeinander und sagen, gibt es bei euch, sagen die in einem Chor, gibt es bei euch nicht gesetzliche Regelungen, die Möglichkeiten des Geschäftemachens richtig unterbinden oder so verteuern, dass sie sich nicht so lohnen, wie sie sich lohnen könnten. Und da ist ein Fall zum Beispiel Vorschriften für gentechnologisch veränderte Agrarprodukte. Also das ist tatsächlich der Verhandlungsstoff. Der Stoff eines Ringens zwischen Europa und den USA. Und da liegt jetzt mein erster Punkt. Ja, aber wenn die darüber verhandeln, dann sind diese verhandelnden Staaten auch welche, die stehen zu lebensmittelrechtlichen Schutzrechten so, wie sie sie gerade verhandeln. Es sind nicht nur die Amis, genauso die Europäer stehen offensichtlich auf dem Standpunkt, es mag gute Gründe für solche Schutzvorschriften in Sachen gentechnologisch veränderten Agrarstoffen geben. Aber wir verhandeln jetzt drüber, das ist unsere Sache, wir prüfen das unter dem Gesichtspunkt. Machen wir damit nicht Geschäft unmöglich, auf das wir scharf sind? Dann hat man es doch aber in Gestalt der amerikanischen, aber auch in Gestalt der deutschen Regierung mit politischen Subjekten zu tun, die stehen so zu solchen Rechten, die sie selber mal erlassen haben. Da haben sie ihre Gründe gehabt, haben irgendwas mit Volksgesundheit, auch Eigentumsfragen. Bei Gentechnologie ist auch immer so eine Eigentumsfrage. Der eine Bauer will anders als der andere. Und so. Haben Sie die mal für nötig gehalten, aber man merkt richtig, Ihr Standpunkt dazu, das gehört, fällt in Ihre eigene politische Raison, auf das, wie Sie stark machen wollen. Ihr eigener Standpunkt dazu ist, für eins dürfen solche Gesetze nicht sein, fürs Verhindern von Geschäften, die bei uns stattfinden sollen. Also ist der Standpunkt aller dieser Verhandlungspartner ist der, solche Schutzgesetze, da steht ein Gesichtspunkt des Staates drüber, das Wachstum der Geschäfte soll gehen und die Schutzgesetze sind Schutzgesetze dafür, dass das geht und nicht dagegen, dass das geht. Wenn die dazu nicht so ständen, dann könnten sie in die Verhandlungen erst gar nicht eintreten. Also behandelt auch die deutsche Regierung ein Gentechnologiegesetz als eins, das sie darauf dauernd prüft, ob das bloß die Geschäftsbedingungen erhält oder ob es auch geschäftsschädigend wirkt. Und wenn es geschäftsschädigend wirkt, dann ist es nicht mehr geeignet für dieses Land. Und da, pass auf, da liegt der Einwand gegen die TTIP-Kritiker begründet. Die TTIP-Kritiker sagen nämlich, und auch, darf ich du sagen?
Ja, klar.
Okay, auch du hast dich so ausgedrückt. Die TTIP-Kritiker sagen nämlich, können wir nicht unsere Schutzrechte bewahren? Und da machen sie ein Gleichheitszeichen zwischen sich und der deutschen Regierung, das nicht stimmt. Da tun sie nämlich so, als seien diese Schutzgesetze, die sie da bewahren wollen, als seien die von der deutschen Regierung dafür gemacht, dass deutsche Bürger und Bürgerinnen vor irgendwelchen noch nicht bekannten Wirkungen von gentechnologischen Lebensmitteln geschützt werden. Sie irren sich in dieser Adresse. Sie haben es gerade an den TTIP-Verhandlungen erkennbar mit einer Regierung zu tun, die selber auf dem Standpunkt steht, Schutzgesetze sind nur dann gut und dafür in letzter Instanz gut, dass sie die Geschäfte befördern und nicht behindern.
Ja, mittlerweile wehren sich Millionen von Bürgern gegen diese Regierung, gegen diese Gesetze. Und durch diese Medienkompetenz auch bisher recht erfolgreich.
Ich mache das ungern, Leuten ihren optimistischen Glauben zu nehmen.
Ganz auch. Versuch.
Ist es denn wirklich so? Also die wehren sich. Aber schon die ganze Stoßrichtung des Wehrens hat mindestens was Doppeldeutiges. Die wehren sich nämlich, indem sie ganz unbeirrt auf die Regierung als das zuständige ausführende Organ ihrer Beschwerde setzen. Und insofern ist leider jede Demonstration, wie neulich die große in Hannover, eine Bekräftigung, dass die Regierung schon zu Recht sich als Regierung aufführt. Weil sie wird ja von ihren Bürgern, auch von diesen kritischen Bürgern, bestätigt in der Letztzuständigkeit der Entscheidung und Durchführung über das, was den Bürgern so einfällt, was sie meinen, was für sie gut wäre.
Durch Wahlergebnisse kann diese Bestätigung entzogen werden. Und wird sie auch.
Ja, also erstmal, wir sind jetzt bei Demonstrationen. Ja? So, und da wollte ich dir sagen, das Doppeldeutige an diesen Demonstrationen, mindestens Doppeldeutige ist, dass mit der Beschwerde eigentümlicherweise gleichzeitig eine große Unterschrift unter die Zuständigkeit der Regierung geleistet wird. Und den Optimismus, den ich angreifen will bei dir, der ist folgendermaßen. Die Beschwerde wird ja sogar von der deutschen Politik aufgenommen. Und jetzt würde ich den TTIP-Kritikern raten, mal genauer nachzuschauen, was die deutsche Politik aus ihrer Beschwerde macht. Wenn der Gabriel die Beschwerde von TTIP-Kritikern in Sachen, wir haben Sorgen über unsere Umweltgesetzgebung aufnimmt, dann fährt er oder lässt seine diplomatischen Emissäre in die Verhandlungen mit den USA fahren und sagen, wenn wir hier Konzessionen machen, dann müsst ihr uns was einräumen. Der macht sie zum Verhandlungsmaterial. Die Proteste macht Gladwick die deutsche Diplomatie zum Verhandlungsmaterial, zum Verhandlungsmaterial, zum Material des Ringens mit den US-Diplomaten um bessere Konditionen bei TTIP.
Also dass die das machen, kannst du natürlich den Kritikern erstmal nicht vorwerfen. Aus den Vorwürfen kannst du sie an der Stelle nicht das Kotzen kriegen.
Und wenn sie an der Stelle mal hinschauen würden, wie ihre Beschwerden in der Politik verstoffwechselt werden, dann hätten sie endgültig einen Grund, davon abzulassen, mit ihren Beschwerden auf diese Instanz der deutschen Regierung zu setzen. So will ich argumentieren. Jetzt kommt das nächste Sonderangebot des politischen Systems, wie wir es haben. Ja, das stimmt. Man kann eine Regierung abwählen. Wie? Indem man eine andere wählt. Ist ja der Kunstgriff dieses wunderbaren politischen Systems schon mal sauer
ausgestoßen. Wenn mir eine andere gefällt.
Ja, aber was anderes ist auf dem Wahlzettel nicht vorgesehen. Entweder du kreuzt was an oder du kannst auch zu Hause bleiben. Das ist wirklich so. So ist in diesem demokratischen System die Unzufriedenheit der Bürger eingebaut als Betriebsmittel des Bestellens von Regierungen.
Es ist schon richtig, wie du sagst, dass der Protest Verhandlungssache wird. Aber wenn ich keine andere Chance habe, dann ergreife ich wenigstens die. Weil ich will dieses Volk hier nicht fressen.
Streng genommen musst du aber sagen, ist dein Satz nicht mehr ganz korrekt nach unserem Gespräch. Eigentlich sagst du nämlich, und wenn du dir den Satz so durch den Kopf gehen lässt, würdest du ihn vielleicht nicht mehr so ohne weiteres unterschreiben. Wenn die mir keine andere Alternative genehmigen, als die nichts taugt, ja, dann nehme ich halt die nichts taugt.
Fehlerhafte und zugleich Verharmlosende an den TTIP-Kritikern ist doch, was ich auch selber merke, andererseits, dass dahingehend relativieren, dass sie das angebliche Schutzvorschriften dann vergleichen im Verhältnis EU und USA. Das Verharmlosende ist einfach dabei, dass die dass es gar nicht Zweck irgendwelcher lebensmitteltechnischen Regelungen ist, irgendeine Art von Schutz schon gar nicht für die abhängigen Insassen des Kapitalismus. Das sieht man an diesen Regelungen selber, weil diese angeblichen Schutzregelungen, die kennen überhaupt nur einen nationalwirtschaftlichen Gesichtspunkt. Hinsichtlich der Funktionstauglichkeit eben ihrer Konkurrenzwirtschaft. Das ist überhaupt nur der Gesichtspunkt bei diesen angeblichen Schutzregelungen. Und zum Zweiten, wo du schon darauf hingewiesen hast, merkt man das daran, wie das, was als Schutzregelung daherkommt, Verhandlungsmasse ist. In diesen Titelverhandlungen. Dass das, was sie selbst aus nationalwirtschaftlichen Gründen, aus funktionstauglichen Gründen für ihre Konkurrenzwirtschaft bisher so geregelt haben, wie sie geregelt haben, dass sie das auf dem Altar eben dieses des Deals mit den USA legen, eben um der Freisetzung dieser grenzüberschreitenden neuen Geschäftemacherei, in diesem Großmarkt, die EU, USA.